brutaler Schock natürlich. Er kennt alle Julies Vorgeschichte.
Wir sind in Gedanken einfach bei ihr und hoffen bis zum letzten Moment, dass es vielleicht schon mal außerhalb so zum Endeffekt ist.
Wir sind natürlich jetzt für sie da, weil sie als Kapitänin auch für jeden und alle da ist.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinno und Nina Potzel. Präsentiert von Fuchs.
Alle sind für Julia Gwinder, weil sie auch sonst für alle immer da ist. Und wir sind heute für euch da. Wir, das bin ich, Nina Potzel, und mir gegenüber virtuell zugeschaltet Miriam Sinno. Willkommen zurück aus dem Urlaub.
Einen wunderschönen guten Tag. Ja, vielen Dank. Das darf man einmal ganz so offen sagen. Ich hatte mir noch die ersten zwei Tage des Turniers ein bisschen anders organisiert. Aber jetzt bin ich pünktlich zum Deutschlandspiel, war ich wieder zurück im Land. Und freue mich jetzt mit dir, Nina, über vor allem dieses Spiel zu sprechen. Aber Moment mal, du bist nicht nur virtuell zu mir geschaltet, sondern bist auch noch vor Ort in der Schweiz. Wie geil ist das eigentlich? Du warst auch gestern im Stadion.
Ja, ey, es ist brutal geil. Das war für mich das erste Mal im Stadion jetzt hier, seit ich hier bin. Und es war wirklich richtig toll. Also überhaupt das Stadion auch ein bisschen weird, weil das in so einem Shoppingcenter war oder im Stadion ist ein Shoppingcenter. Es war wirklich, wirklich cool. Hast du da überall Aldi und Müller und keine Ahnung was stehen. Es gibt auch andere Supermärkte. Aber war schon irgendwie echt cool. Vor allen Dingen, was ich so krass finde, also ich bin ja in Zürich gebased. Wie fucking schön ist diese Stadt? Es ist wirklich unglaublich. Und dann fährst du von hier, ich bin nach St. Gallen gefahren, du fährst dann mit dem Zug eine Stunde, mega praktisch, und du fährst da wirklich lang an Orten, das sieht aus wie aus dem Film, irgendwie links und rechts, du fährst über eine Brücke links und rechts, irgendwie ganz viel Wald und Berg und Tal und ein Fluss dazwischen und so eine krass monumentale Brücke, einfach mal so, zwischen Zürich und St. Gallen. Das ist schon richtig, richtig toll. Und irgendwie halt die Stimmung mitzubekommen, das ist schon auch richtig schön. Irgendwie, wir haben in St. Gallen tatsächlich dann auch ziemlich viele, also natürlich Deutschland-Fans gesehen, auch viele im Schweiz-Trikot noch und auch sehr, sehr viele WalliserInnen tatsächlich auch. Das war sehr cool, ja.
Ja, Europa vereint in der Schweiz, so ist das bei einem Europameisterturnier. Ich musste gerade schon so lachen, als du über die tolle Schweiz gesprochen hast. Zürich ist wirklich wunderschön. Die Schweizer Bahn will ja auch nicht mit der Deutschen mehr zusammenarbeiten. Hat es denn da alles gut funktioniert? Also sind die wirklich so pünktlich?
Wir reden darüber nicht. Vier Stunden Verspätung, finde ich, geht aber noch bei so einer langen Reise. Also ist schon okay. Aber süß war dann irgendwie, dass die Deutsche Bahn...
Nein, Moment, du hast mich falsch verstanden. Ich meine, die Bahnfahrt innerhalb der Schweiz.
Ach so, ja, das war alles super. Das war alles super. Die sagen schon so, wenn man irgendwie eine Minute Verspätung hat, heißt es dann so, ja, mit einer Verspätung von einer Minute, es tut uns leid.
In Ordnung, gut.
Also bisher ist halt immer mal wieder ein bisschen Verspätung, aber nicht mehr als 5 Minuten. Und das finde ich, ist ja eigentlich keine Verspätung. So,
nein,
also
das stimmt, gerade wenn man eben anderes gewohnt ist.
Genau, aber genug Bahngeschichten. Ey, bevor wir richtig reingehen in diesen Spieltag, was sagst du bisher so zum Turnier? Gibt's da irgendwie ein Feeling, was sich schon aufgebaut hat? Oder bist du so, ey, jetzt eigentlich gerade erst richtig reingestartet?
Ja, halb. Also es ist mega schön, quasi von allen Kanälen vollgespült zu werden mit Europameisterschaft der Frauen. Das ist so, okay, wir sind da, wir sind angekommen, das Sommerturnier ist da, und das fühlt man, finde ich, sehr, sehr schön. Und das jetzt mit dem gestrigen Deutschlandspiel, das ist natürlich auch dann bei mir angekommen, zu sagen, boah, jetzt setze ich mich vor den Fernseher, jetzt geht's los, okay, Daumen drücken, ab geht's, Auftakt, Hürde muss gemeistert werden und so weiter und so fort. Aber auch zuvor, ich habe das quasi offizielle Eröffnungsspiel der Schweizerin eben in der Türkei noch verfolgt, wo ich dann eben im Urlaub war, und hatte da auch so dieses Gefühl von, oh, der Gastgeber muss doch gewinnen, und dann verlieren die da, habt dieses Spiel irgendwie voll wirklich gespannt verfolgt. Und deswegen, also Turnierstimmung kommt bei mir auf. Und ganz ehrlich, ich habe die Bilder gestern aus St. Gallen gesehen. Wir hatten erst vor kurzem eine Europameisterschaft der Männer und die kann nicht einpacken. Aber wir haben genau die gleiche Stimmung jetzt gerade hier in der Schweiz spätestens. Und ich hoffe, dass sie hier in Deutschland auch noch mehr aufpufft und richtig, richtig gut wird.
Und dafür braucht's ein erfolgreiches Turnier des DFB-Teams. Wie sie da reingestartet sind, sehen wir uns jetzt mal an.
Das war der Spieltag.
Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft übersteht die Auftakthürde Polen, gewinnt mit 2:0. Die Polinnen ja bei ihrem EM-Debüt richtig gut drauf, muss man sagen, hatten viel Zug zum Tor, haben einige Abschlüsse gezeigt. Am Ende ist es aber Jule Brandt, die in der 52. Minute zum 1:0 trifft. Wunderschön, Sonntagsschuss. Aber hallo, wo hat sie den rausgeholt? So in den linken Winkel. 17 Meter mal schön übertroffen. Erleichterung pur auf der Deutschen Bank. In der 66. Minute gab es dann auch noch das 2:0. Lea Schüller per Kopf nach einer wunderschönen Flanke eben von derselben Jule Brandt, die also einen richtig guten Tag erwischt. Am Ende steht's also 2:0. Und Nina, du hast es vor Ort gesehen. Eine Eva Pajor wurde nicht zum Zug kommen gelassen, wie auch immer man das auf Deutsch sagt, zu dieser frühen Stunde. Aber vor allem, ja, steht die Null. Ist es das, was so ein bisschen dich überzeugt?
Ja, auf jeden Fall. Also, dass Eva Pajor da nicht zum Zug gekommen ist, das war ja wirklich aber auch nur ganz brenzlig, dass das nicht passiert ist. Da hat es ja echt ein paar Situationen gegeben. Die sehr, sehr brenzlig gewesen sind. Und das sind dann eben auch die ein bisschen Bauchschmerz verursachen. Aber natürlich ist das, was da bleibt, die Null hinten. Und da würde ich doch mal sagen, wenn ich schon vor Ort war und die Spielerin auch gehört habe, genau das Gleiche. Die Frage kann ja viel, viel besser Janina Minge dir beantworten als ich dir.
Wir haben es geschafft, die Null zu halten. Von daher bestätigt es unsere Leistung. Wir wissen, dass wir nicht alles verteidigen können, dass sie natürlich mal durchkommen wird. Aber ja, ich würde sagen, defensiv standen wir recht stabil.
Also Eva Pajor war da quasi das Nummer-1-Ziel der deutschen Spielerinnen, sie quasi zu verhindern, dass sie da irgendwie in Richtung Tor kommt. Ja, die Null steht. Minge sagt, die Defensive stand gut. Wie hast du es denn wahrgenommen?
Nicht ganz so, ehrlich gesagt. Also ich fand, dass die Defensive ziemlich anfällig war phasenweise. Also gerade in der ersten Halbzeit, so die zweite Hälfte der ersten Halbzeit, war das dann wirklich so, wo man sich dann gedacht hat, wo eben auch schon viele Chancen oder Möglichkeiten entstanden waren, weil so viele richtig hundertprozentige Chancen hatte das DFB-Team dann doch auch nicht. Also so viel ist im letzten Drittel dann doch auch nicht passiert. Das war vor allem das Mittelfeld, wo ich auch wirklich sagen muss, wo phasenweise richtig krass das DFB-Team am Start war. Also Sjoke Nüsken hat mir da unglaublich gut gefallen. Eine Clara Bühl auch, die so viel zurückgearbeitet hat auch, wie sie da irgendwie Konter unterbunden haben, sich Bälle nach Verlusten wiedergeholt haben. Aber eben dann irgendwann war das so, jetzt fällt aber kein Tor. Und wat nu? Und dann war halt die Defensive doch ganz schön anfällig, phasenweise, fand ich. Also so habe ich das zumindest von oben gesehen. Wie ging dir das vom Fernseher? War das ähnlich? Also so, ich finde zum Beispiel eine Janina Minge und Rebecca Knaack, die funktionieren richtig gut. Man sieht, die haben Potenzial, dass sie ein richtig gutes Innenverteidigerin-Duo werden können. Aber halt eben, obwohl sie schon zusammen gespielt haben, aber noch nicht so eingeschliffen.
Ich glaube auch, also die letzten Tests beziehungsweise die Nations League Spiele, da hat ja Christian Wöck auf eine ähnliche Aufstellung eben auch sich eingelassen und man merkt, dass das Miteinander schon funktionieren kann, aber auch das muss vielleicht im Laufe so eines Turniers nochmal ein bisschen wachsen. Wir dürfen nicht vergessen, Aufregung bei so einem Auftaktspiel ist auf jeden Fall da. Der Druck auch, den die deutschen Spielerinnen spüren. Sie müssen jetzt erfolgreich sein, dürfen wir auch nie unterschätzen. Aber ja, die Defensive hatte ihre Lücken und ich hatte vor allem in der ersten Halbzeit das Gefühl, das würde mich jetzt nicht wundern, wenn von mir aus mehr oder weniger Lucky Punch, aber auch eine Pajor dann doch durchkommt. Und es plötzlich 0:1 aus Sicht der Deutschen steht. Das haben sie in der zweiten Hälfte um einiges besser gemacht. Wir müssen aber auch erwähnen, dass eine Ann-Kathrin Berger Eierstöcke aus Stahl hat, glaube ich. Es ist unglaublich, wie diese Frau einfach da steht und zum Teil einfach in der eigenen Hälfte fast bis zur Mittellinie rennt, um dann mal ganz geschmeidig per Kopf zu klären. Und du denkst dir aber nur so, ja. Das wird richtig eng, aber in ihren Augen war so, nee, war so geplant, gar kein Problem. Und ich verstehe gar nicht, warum ihr euch irgendwelche Sorgen macht. Also das hat sie zumindest mal ausgestrahlt.
Ey, ich habe tatsächlich auch mit ihr gesprochen nach dem Spiel in der Mixzone, aber ich habe die Audiodatei leider verloren. Also ich konnte die leider nicht finden. Und sie hat nämlich, sie hat selber gesagt, so ja, da hat es ein paar Situationen gegeben, also wenn ich mich jetzt richtig erinnere, hat es ein paar Situationen gegeben, ja, wo sie dann auch ein bisschen weniger Fehler machen kann sozusagen. So hat sie dann doch durchblicken lassen. Also ja, fand ich irgendwie ganz witzig. Ich musste, ehrlich gesagt, verzeiht mir den Vergleich, weil Ann-Kathrin Berger vor Livia Peng da war, aber ich sehe von Ann-Kathrin Berger in der Liga nicht so wahnsinnig viel. Und deswegen hat sie mich einfach so unfassbar doll an Livia Peng in der Bundesliga erinnert. Mhm. So wie die da irgendwie hinter der Mittellinie stand und irgendwie da zwei Polinnen auf sie zugekommen sind und sie im eigenen 16er irgendwie auf einmal meint, da rumdribbeln zu müssen und so.
Absolut.
Wo wir wirklich alle einen ziemlichen Schock bekommen haben. Ich habe auf der Medientribüne habe ich neben einem Briten gesessen vom Guardian, der mir sehr geholfen hat mit dem Ladekabel. Er wird es nicht hören, aber trotzdem Lebensretter in dem Moment, echt. Und der hat dann auch irgendwie bei so einem Freistoß, glaube ich, oder bei einer Ecke, bei einer Ecke des DFB-Teams, hat er mich dann so angeschubst und gemeint so, ey, hier, Ann-Kathrin Berger, da in der Hälfte der Polinnen auch.
Es ist, glaube ich, eine Unterstützung und irgendwie halt so diesen Rücken, den es braucht. Also diese Ruhe auch im eigenen Tor. Ich hoffe, dass sie quasi, oder schätze sie auch so ein, und man hat es auch gesehen, dass sie eben auch viel kommuniziert dann eben nach vorne. Und das braucht es.
Ja, das braucht es auf jeden Fall. Wollen wir über Julia Gwin reden?
Unbedingt.
Weil das gehört auch auf jeden Fall zum Turnier, bevor wir dann eben in die zweite Hälfte auch kommen und nochmal so ein bisschen auf Licht und Schatten auch gucken. Aber das hat uns die Tour dann doch ganz schön vermiest und steckt mir auf jeden Fall auch immer noch in den Knochen, bin ich ehrlich. Du hast es, ich bin ehrlich, ich habe es im Stadion gar nicht so ganz genau gesehen, weil ich natürlich weiter weggesessen habe. Du hast es im Fernsehen gesehen. Kannst du uns vielleicht nochmal erklären, was da passiert ist?
Also wir können das ja ganz noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Ungefähr in der 38. Minute ist es bei einer wirklich guten Defensivaktion von Julia Gwin passiert. Sie wollte eben die auf Ann-Kathrin Berger zulaufende Eva Pajor noch eben wegverteidigen, ist dabei mit ihr in einen Zweikampf gekommen und hat sich, beide sind gefallen und hat sich dabei ihr Knie verdreht bei der Grätsche eben. Sie ist sofort liegen geblieben und auch Eva Pajor, die beiden kennen sich ja noch aus der deutschen Frauenfußball-Bundesliga, ist bei ihr geblieben, hat sie sofort angesprochen, sich gefühlt auch entschuldigt. Ich konnte die Lippen natürlich nicht ganz lesen, aber beide haben eine Ernsthaftigkeit im Gesicht gehabt, wo du dachtest, oh nein, oh shit, nicht jetzt, also vor allem nicht so früh im Turnier, eigentlich überhaupt nicht und vor allem nicht Julia Gwin. Sie hat sich dann irgendwie gefühlt nochmal zusammengerissen und wollte vielleicht auch nicht wahrhaben und ist dann kurz danach wieder reingelaufen. Aber ein paar Minuten später musste sie sich wieder hinsetzen und wurde dann eben unter Tränen ausgewechselt. Heute am Samstag soll es ein MRT geben von ihrem Knie. Und natürlich auch der Rest der Truppe hoffte im Nachhinein nach diesem Spiel darauf, dass die Sorgen nicht bestätigt werden. Die meisten wissen es wahrscheinlich, Julia Gwin hatte schon zweimal ordentlich mit ihrem Knie zu tun. Wenn ich sage ordentlich, dann meine ich Kreuzbandriss. Und deshalb, das wäre wirklich der Dämpfer schlechthin. Es sah von oben gar nicht, auf den ersten Blick gar nicht so doll aus, aber nach der zweiten und dritten Wiederholung hast du halt gesehen, gerade wenn so ein Knie vielleicht schon so ein bisschen angeknackst ist, einfach aus der Vergangenheit, das könnte echt bitter sein.
Ey, ich drück auch so die Daumen. Ich meine, wir haben ja eingangs auch Minge Freigang und Linda Dahlmann gehört, wie die Stimmung da im Team auch gewesen ist. Und Laura Freigang hat dann auch gesagt, so, es war völlig klar ab dem Moment, wir spielen für sie und das weiß sie auch. eine ganz interessante Sache noch, also natürlich absolut Genesungswünsche und hoffentlich ist es nicht wieder ein Kreuzbandriss, ne? Aber was ich dann total spannend fand, was irgendwie in dem Moment auch ein bisschen verwirrend war, war, dass nach Abpfiff des Spiels das Team ja richtig viel gefeiert hat und so und zum Major Tom getanzt hat und so. Und auf einmal rannten die alle rein in den Spielerinnentunnel. Und ich hab gedacht, was denn jetzt ist irgendwas, keine Ahnung, ne? Die Polen blieben aber noch auf dem Feld und so. Und da sind erstmal alle Spielerinnen vom DFB-Team rein. Und ein paar Minuten später kamen sie dann auch wieder raus. Und dann haben wir erstmal alles überlegt, so, hey, warum, was war da los? Und es war wohl so, dass sie dann eben erstmal alle rein sind und alle einmal Andrea Gwynn gedrückt haben und mit ihr kurz gesprochen haben. Und dann sind sie wieder raus und dann ging halt, ne, mit den Fans feiern und Medien und Pipapo und so das dann los. Also ja, ultra bitter, eine Julia Gwynn, Kapitänin, Führungsfigur auf dem Platz zu verlieren. Ich bin ehrlich, so wie das ausgesehen hat, wir wissen natürlich noch nichts Genaues, aber ich würde nicht davon ausgehen, dass wir sie in diesem Turnier nochmal auf dem Platz sehen.
Das wäre richtig, richtig bitter. Also ich bleib jetzt mal andererseits positiv und sag, so schlimm sah die Aktion nicht aus und das wird bestimmt nur ein bisschen gekühlt werden müssen.
Wir manifestieren das. Wir manifestieren das alle zusammen. Aber um es mal ins Positive auch zu drehen, was ich auch absolut krass fand, Carlotta Wamser, die dann eingewechselt worden ist. Ihr erstes EM-Spiel überhaupt, das hat auch Ann-Kathrin Berger gesagt, so, die ist ins eiskalte Wasser irgendwie geschmissen worden. Wer sie auch sehr stark gelobt hat, alle durch die Bank weg, aber Laura Freigang, die hat es wirklich so schön formuliert. Es ist ein bisschen längerer Ton, aber der lohnt sich. Die Worte, die Laura Freigang da über ihre Kollegin ja auch bei Eintracht Frankfurt in der Liga findet, sind wirklich ganz toll.
Carlotta ist einfach so ein unfassbares Energiebündel auf dem Platz. Also ich glaube, die Außenverteidigerposition, die spielt ja auch gar nicht so lange, aber irgendwie auf magische Weise verbindet diese Position irgendwie alle ihre Stärken. Sie hat nach vorne Dampf, gewinnt 1 gegen 1, nach hinten aber auch, ist unfassbar schnell. Dadurch, dass sie auch lange Stürmerin war, ich weiß es ja auch in Frankfurt, hat sie ja doch das Auge nach vorne. Keine Ahnung, wie viele Länderspiele es für sie war, 3, 4. Das muss man erstmal machen, dann noch ein Assist.
Wenn ich das richtig gesehen habe, war das ihr drittes Länderspiel. Ja.
Kann man mal machen. Und dann eben auch in so einer Situation eingewechselt zu werden, in so einer frühen Situation in dem Spiel, was safe nicht geplant war, natürlich, dass du so kommst. Ja, da heißt es dann, auf geht's. Alle Arschbacken zusammenkneifen und rein da. Echt gut gemacht.
Finde ich auch absolut klasse. Noch ein Assist eben mit dazu und so richtig, richtig stark. Über welche Spielerin sollten wir denn noch reden, deiner Meinung nach?
Also klar haben wir quasi Jule Brandt mit dem Tor und der Vorlage einmal schon erwähnt. Aber vielleicht können wir auch einfach mal sagen, was ihr Tor und ihre Freude, finde ich, dann wiederum auf dem Feld ausgemacht hat. Weil es war nicht nur auf der Bank eine Erleichterung zu spüren nach so einem wunderschönen Schuss. Es war irgendwie auch die Freude in den Gesichtern der Spielerinnen. Man hat richtig gesehen, alles klar, jetzt können wir reinstarten. Ja, jetzt sind wir doch da und wir genießen dieses Turnier ab jetzt bitte. So, und ich habe das Gefühl, dass irgendwie diese junge Spielerin, dass auch sie genau das gebraucht hat, einfach um in dieses Turnier zu starten und zu sagen, wir legen jetzt los.
Jule Brandt auch, also wie sie gearbeitet hat, überhaupt auf dem Feld, auch immer wieder reingezogen ist, wie viel Platz sie sich dann auch selber genommen hat. Und die hatte ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten, die sie sich erspielt hat. Aber bei dem Schuss, ich bin auch ehrlich, ich habe den fast vorbeigehen sehen, weil da vorher auch schon so viele Möglichkeiten daneben gegangen sind. Aber er war wirklich toll und sie hat sich auch selber total gefreut und das ganze Team. Und ich finde, man hat auch gemerkt eben, dass da richtig was abgefallen ist und dass dann eben auch eine Lea Schüller danach noch getroffen hat. Ich glaube, das wäre nicht passiert, wenn davor Jule Brandt nicht getroffen hat. Fun Fact übrigens an der Stelle, wenn ich ihn einmal kurz einwerfen darf, weil ich das so krass finde. Lea Schüller hat in ihrem dritten Spiel in Folge gegen Polen getroffen. Insgesamt 4-mal. Getroffen in Spielen gegen Polen. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist sie jetzt die einzige Spielerin, die in jedem der letzten 4 Großturniere getroffen hat. Also EM und WM 2019, 2022, 2023 und jetzt eben 2025. Das finde ich irgendwie voll krass.
Ja, läuft bei ihr. Man braucht eine Lea Schüller auf jeden Fall im Team. Und genauso kann es doch bitte weitergehen. Aber Nina, jetzt haben wir ein paar Mädels gelobt. Lass uns auch mal ein bisschen kritischer auf die Mannschaft blicken, weil du hast es vorhin schon mal angesprochen, die Defensive hatte hier und da ihre Lücken. Du hast Sarah Linder zum Beispiel hier in unser Sheet reingeschrieben. Wie ist sie für dich rübergekommen?
Echt ziemlich blass, bin ich ehrlich. Also blass bis sehr wackelig. Also über ihre Seite ging dann auch immer mal ganz viel. Also irgendwie ist Sarah Linder da echt, also auch ihre Flanken super ungenau. Irgendwie hat sie total unkonzentriert gewirkt. Also das war wirklich ein bisschen schwierig. Ich fand, in der Viererkette hinten war sie dann wirklich die Schwächste, ehrlich gesagt. Aber ich mach dir gerade mal einen Strich durch die Rechnung. Weil, also es tut mir sehr, sehr, sehr leid, weil dieses ein bisschen kritisch werden, ja, auf jeden Fall sollten wir und sollten auf jeden Fall den Finger in die Wunde legen, aber gleichzeitig finde ich auch, passiert es viel, also wie soll ich das jetzt formulieren, das nervt mich total, wenn es dann nach so einem Spiel eben heißt, oha, das DFB-Team, jetzt auf einmal ganz furchtbar. So schwer getan, das war Katastrophe, völlig furchtbar, was sie dann in der ersten Halbzeit gezeigt haben und so. Nein, war es nicht. Ja, die Defensive war echt wackelig teilweise. Ja, in der Offensive hätte es mehr Kreativität geben dürfen. Aber die Polinnen haben auch einfach wahnsinnig tief gestanden, haben da nicht viel Raum gelassen. Und im Mittelfeld ist so viel Gutes passiert. Also wirklich die erste halbe Stunde war ich völlig beeindruckt, wie die sich Bälle zurückgeholt haben, wie die die Konter abgesichert haben, wie die da auch umgeschaltet haben. Also wirklich dieses Ball erobern, zack, umschalten nach vorne, alle schwärmen aus. War dann halt schwierig, weil die Polen so dicht gestanden haben. Aber das fand ich so, so cool zu beobachten. Und das jetzt irgendwie so umzukehren und zu sagen, oh mein Gott, es war so furchtbar. Das nervt mich total. Ich finde, ja, natürlich kritisieren ist wichtig. Und das ist ein Problem in der Defensive, das bitte in den Griff gekriegt werden sollte. Aber es ist eine Balance letzten Endes.
Ich glaube auch, dass man da ein bisschen sanft damit umgehen kann und sagen kann, hey, startet doch jetzt erstmal ins Turnier und am Ende habt ihr jetzt eure Aufgabe erfüllt, ihr habt gewonnen. Das war jetzt erstmal das Allerwichtigste. Es ist aber eben dann umso spannender zu sehen, wie sie es am Dienstag dann gegen Dänemark eben vielleicht abwandeln und vielleicht besser zeigen, weil, was auch klar ist, einfacher wird es jetzt halt nicht mehr. Und das ist der Punkt. Also die Erwartungen gegenüber einer deutschen Frauenfußballnationalmannschaft, die sind da. Da muss quasi locker flockiger Sieg hinher. Gerade gegen ein Team, was sein EM-Debüt feiert. Also was ja zeigt wiederum die Polinnen nicht wirklich die erfolgreichste Mannschaft, wenn man sich jetzt mal die Gruppe anschaut. Und trotzdem bin ich bei dir. Positivität da ein bisschen walten lassen wäre schon wichtig. Gerade weil du so früh dann irgendwie noch einen Schicksalsschlag im Laufe des Spiels erlebt hast und dich dementsprechend schütteln musstest, neu anfangen musstest und eben auch die Mädels auf dem Platz erstmal klarkommen musst und sagen müssen, okay, ohne unsere Anführerin, ohne unsere Kapitänin legen wir da jetzt nochmal neu los und hören nicht auf zu kämpfen. Von daher bin ich vollkommen bei dir und ich will es nochmal sagen, ich glaube, ein Auftaktspiel, da darfst du auch ein bisschen nervös sein und dementsprechend dürfen da dann auch mal Fehler passieren. Aber wie gesagt, die dürfen eben jetzt spätestens am Dienstag gegen Dänemark nicht wieder so vorkommen, weil ich kann mir vorstellen, dass die das eben deutlicher nutzen.
Da haut Linda Daimann in genau die gleiche Kerbe wie du.
Wir wissen auch, wenn es jetzt weitergeht, muss man schon die Chancen ein Stück weit effizienter nutzen, weil so viele wie heute kann man sich nicht erlauben, liegen zu lassen.
Nee, Chancenwucher, richtig.
Stimmt, Chancenwucher. Aber ich glaube eben auch, mit anderen Gegnerinnen kommt auch ein anderes Spiel drauf zu. Also weiterfahren und beobachten bleiben wir natürlich auch auf jeden Fall mit dabei. Und abschließend, um das Ganze einmal abzurunden, Laura Freigang ist ja auch mal bei uns zu Gast gewesen und da haben wir mit ihr auch über das Thema Spielzeit gesprochen, dass sie eben bei großen Turnieren nicht so wahnsinnig viel Spielzeit bekommen hat. Jetzt ist sie auch wieder eingewechselt worden, aber eben im ersten Spiel hat 20 Minuten noch gemacht, 25, wenn man die Nachspielzeit noch mit einrechnet. Und ich habe sie gefragt, wie das so für sie gewesen ist.
Das ist schön. Ich freue mich immer, wenn ich eingewechselt werde. Gerade in dem Spiel auch hatte ich das Gefühl, weil noch ein paar Räume da ist, dass ich immer gut, wenn man reinkommt, noch ein bisschen Kraft hat und die anderen noch ein bisschen anschieben kann. Wie gesagt, ich freue mich, habe ich vor dem Turnier gesagt, sage ich jetzt, ich freue mich immer über Spielzeit. Und das hat Spaß gemacht. Meine Familie ist da, Freunde sind da. Es ist schön, auf dem Platz zu stehen. Das macht
viel Spaß. Werbung.
Wie Werbung? Jawohl, Werbung. Wir haben einen Werbepartner am Start und zwar jemanden, über den ich mich ganz besonders freue. Ich bin nämlich, wenn es ums Snacken geht, ein totales Nussgirl. Lass mal Chips Chips sein. Wenn da Fußball-Bundesliga oder die Europameisterschaft läuft, dann stell mir ein paar geile Cashews oder Mandeln, Macadamia-Nüsse oder am besten direkt so einen Nussmix hin. Und bei Nüssen, da gibt's auch nur eine Marke. Ihr kennt sie alle mit der orangenen Verpackung Seeberger. Und das ist so cool, weil Seeberger einfach gute Produkte herstellt und auch ein Familienunternehmen ist, seit 180 Jahren nachhaltig arbeitet, eng mit Bäuerinnen und Bauern zusammen. Seeberger fördert faire Bedingungen und eine nachhaltige Landwirtschaft. Und ihr könnt davon jetzt auch profitieren. Wir haben nämlich einen Code für euch. Mit FFP20 bekommt ihr 20% Rabatt im Seeberger Online-Shop. Wenn ihr also auch, während ihr das entscheidende Spiel ums Weiterkommen schaut, lieber so Nüsse mit Schoko ummantelte Nüsse oder Trockenfrüchte snackt, statt Chips oder so, dann schaut bei seeberger.de oder seeberger.at vorbei und nutzt unseren Code FFP20. Gilt, wie gesagt, in Deutschland und Österreich. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn ihr das auscheckt, podcasten wir hier mal weiter.
Werbung Ende.
Und sonst so?
Die restlichen Teilnehmer der Gruppe von Deutschland waren natürlich auch im Einsatz. Zuvor standen sich Dänemark und Schweden gegenüber. Schweden gewinnt dieses Spiel mit 1-0.
Wenn die Schwedinnen Europameisterinnen werden, nehmen wir diesen Ton, Miri.
Gut, ja, wer weiß, ob ich nicht hier irgendwas weiß.
Wir lassen das jetzt auch drinnen.
Also Schweden gewinnt das Auftaktspiel gegen Dänemark mit 1-0 durch ein Tor von Filipa Angeldal, die Spielerin von Real Madrid, in der 55. Minute. Viele haben ja schon sehr gespannt auf dieses Spiel geschaut, denn die zwei verlobten Bayern-Stars hätten gegeneinander antreten können. Pernilla Harder auf dänischer Seite und Magdalena Eriksson auf schwedischer Seite. Aber Eriksson, die hat mit einer Muskelzerrung zu tun, saß deshalb nur auf der Bank. Insgesamt war es jetzt nicht so das aufregende Spiel. Chancenwucher auch in diesem Spiel auf jeden Fall. Aber klar ist, die Schwedinnen untermauern doch ihren Favoritinnenstatus. Ich bin aber auch durch den Auftritt von Dänemark einfach sehr gespannt, wie sich dann die deutschen Spielerinnen am Dienstag gegen sie so machen. Wir bleiben aber noch mal kurz bei diesem Spiel, denn Rachel Rinas, erst vor kurzem auch bei uns hier Gast in unserem Podcast, hat das Spiel für den SRF kommentiert. Hört sich jetzt erstmal so weit so gut an. Das Besondere daran aber, sie ist die erste Frau gewesen, die kommentieren durfte im Schweizer Fernsehen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Einfach richtig toll, was Rachel da abreißt. Weiter so!
Ja, ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Ich habe selber gedacht, als ich das irgendwie gelesen habe bei ihrem Instagram-Post, dachte ich so, die erste Frauenstimme da bei einem Fußball?
Das so nämlich.
Finde ich richtig krass. Bei Dänemark gibt's aber auch noch eine richtig krasse News. Der Trainer André Jeglatz, der wird Trainer bei Manchester City. Und das ist ein richtig weirder Zeitpunkt, das zu verkünden, finde ich. So mitten in der EM, relativ kurz auch, bevor irgendwie halt sein Team dann an den Start geht. Fand ich ein bisschen merkwürdig, aber ja, Glückwunsch, I guess, an Man City-Fans. Wendy Renard äußert sich zu ihrer Nicht-Nominierung. Kleine Erinnerung, Wendy Renard, absolute Ikone, Leuchtturm in der Innenverteidigung, Kapitänin bei den Französinnen, aber bei dieser EM eben nicht dabei. Und das hat sie wohl erst durch die Pressekonferenz erfahren. Also talking about Kommunikationsprobleme beim DFB, das klingt mir hier bei Frankreich noch ein bisschen krasser, ehrlich gesagt. Sie hat irgendwie sehr scharfe Kritik jetzt zuletzt geäußert am Trainer Laurent Bonnardet, dessen Kommunikation halt vor allen Dingen. Nur Gott weiß, warum ich nicht in diesem Kader stehe. Das hat sie dem TV-Sender Martinique La Première gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob Gott da viel mit zu tun hat, aber das ist schon irgendwie schon heftig. Eugenie Le Sommer, die beste Torschützin Frankreichs ever, und Kenza Dali, die sind auch nicht mit dabei, auch eben große Spielerinnen. Und der Trainer Bonadei, der begründet das mit der Zukunft des französischen Nationalteams, zu der diese drei Spielerinnen eben offensichtlich nicht mehr gehören und nicht mehr reinpassen.
Wie die Zukunft des französischen Nationalteams aussieht, das sehen wir dann eben heute, denn die Französinnen dürfen starten ins Turnier gegen England. Also gleich mal ein richtiges Topspiel, was uns da erwartet. Zwei Titelfavoritinnen auf jeden Fall, die da an den Start gehen. Ich finde es aber so spannend, gerade weil die Französinnen jetzt immer wieder genannt werden als Geheimfavoritinnen. Und gerade wenn dann diese großen Namen, die du gerade erwähnt hast, Nina, wegfallen, weil sie einfach nicht nominiert werden, sind, dann bin ich sehr gespannt, ob sich der gute Herr Trainer da nicht mal irgendwie ins eigene Fleisch geschnitten hat. Die Partie in Zürich wird auf jeden Fall eins der Top-Spiele. Ich freue mich richtig doll drauf.
Ey, ich freue mich auch brutal drauf. Ich werde da sein einfach. So krass. Und ja, du sagst jetzt die Namen, die da fehlen, aber es sind halt auch einfach immer noch krasse Spielerinnen mit dabei. Also für euch, falls ihr euch da jetzt nicht so unbedingt auskennt, ich kenne mich auch mit Frankreich nicht so 100% richtig gut aus, aber ich weiß noch von der WM, Spielerinnen, die da einfach so krass waren, Kadi Diatou, Diani, Grace Guéraud, Selma Bachar, die haben mich bei der WM in Australien so beeindruckt. Und bei den Engländerinnen, da kannst du eigentlich das komplette Team auflisten. Also Alessia Russo, Leah Williamson, Lucy Bronze und natürlich auch Georgia Stanway vom FC Bayern München, die zuletzt verletzt gewesen ist, aber es pünktlich zur EM eben wieder zurückgeschafft hat. Das wird richtig krass einfach. Vorher haben wir Wales gegen die Niederlande auch noch. Ein super spannendes Spiel, wie ich finde, in Luzern, weil ja die Niederlande eigentlich auch mitgehört zu diesem, dem erweiterten Favoritenkreis, könnte man eigentlich meinen, so was die Historie angeht. Ich meine, die sind 2017 Europameisterinnen geworden. Für Wales ist es das erste große Turnier. Aber ich bin ganz ehrlich, mit allem, was da jetzt in den letzten Wochen und Monaten so passiert, gegeben hat, ich glaube fast, dass das ein Spiel ist, das die Waliserinnen richtig überraschen können. Ja, ich bin für die Underdogs da und ich glaube eben bei den Niederlanden hakt's ja richtig dolle. Hatten wir auch gehört, Anouk Dekker in unserer kleinen Mini-Vorschau-Folge hatte das auch gesagt, das ist alles nicht so ganz so rund. Also ich bin super gespannt. Da eine Spielerin, die ihr kennen solltet, Fun Fact, mit dem ihr da durch die Gegend laufen könnt, Jess Fishlock, die spielt seit 19 Jahren für Wales, hat auf Club-Ebene alles gewonnen, Champions League, nationale Titel in 6 verschiedenen Ländern und ist jetzt aber das erste Mal bei einer EM mit dabei, weil es eben mit dem Nationalteam vorher nicht geklappt hat. Und das finde ich irgendwie richtig, richtig schön und wünsche ihr allein deshalb alles, alles Gute. Und irgendwie, ich merke gerade so richtig, ich habe sie noch nicht spielen sehen bei dem Turnier, aber ich merke, ich habe jetzt schon ein richtig großes Herz für Wales.
Geil, jeder Normalo freut sich, wenn er in 6 verschiedenen Ländern Urlaub gemacht hat und die Dame holt einfach mal ein paar nationale Titel in 6 verschiedenen Ländern. Warum nicht? Von daher super spannend. Wir freuen uns auf diese beiden Partien. Und Nina, ich bin aber auch ehrlich gesagt schon immer wieder mit dem Gedanken bei Julia Gwin, die heute ihr MRT durchführen lassen wird. Und dann eben auch schon bei Dienstag bei der Partie gegen Dänemark. Bis dahin hören wir uns bestimmt noch mal wieder, würde ich sagen.
Ja, auf
und
jeden
du
Fall.
Genießt mal schön deine Zeit in der Schweiz und tankst noch mal mehr EM-Energie, die du uns dann hier in unserem Podcast auf jeden Fall weitergeben kannst.
Sehr, sehr, sehr gerne. Ey, sobald irgendwas bei Julia Gwin passiert, dann kriegt er das mit, zumindest auf unserem, oder wenn nicht in der nächsten Folge erst, dann auf jeden Fall bei Instagram auch zwischendurch. Ich wollte auch noch mal ein ganz, ganz, ganz liebes Danke und Gruß ausrichten an alle unsere HörerInnen, die ich schon getroffen habe tatsächlich, Miri. Das ist so süß, was für Komplimente wir da unsere ZuhörerInnen geben und irgendwie sagen, richtig, richtig toll, der Podcast begleitet sie ganz, ganz toll. Lieben Dank, ihr Lieben. Ey, ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll dann, aber freut mich auf jeden Fall sehr, zaubert mir ein sehr, sehr großes Strahlen ins Gesicht, dass wir hier echt irgendwie schon tolle Dinge machen und dass das Leute erreicht. Das ist irgendwie sehr, sehr cool. Also ganz, ganz lieben Dank und ganz, ganz lieben Dank auch für all die mitgereisten Fans und so weiter. Grüße gehen raus.
Macht weiter so. Ihr dürft Nina jederzeit auf freier Straße ansprechen.
Ja, und Miri, weiß nicht, das musst du jetzt sagen, Miri hoffentlich auch, oder?
Ja, ich werde nur nicht in der Schweiz rumlaufen. Aber ja, ihr könnt mir dann schreiben. Ist okay. Genau.
Super. Und ihr schreibt bitte auch fleißig Bewertungen und so weiter und teilt den Podcast, damit das noch mehr Leute mitkriegen. Ne? Und damit hören wir uns morgen wieder. Oder übermorgen. Mal gucken, wie wir das machen. Tschüss.
Wir hören uns. Macht's gut. Ciao.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.